fait. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Ich bin so schön, ich bin so toll. Ich denke, dieses Lied ist Ihnen bekannt und Sie wissen, wie es weitergeht. Narzissmus ist in unserer heutigen Zeit weit verbreitet, selbstverliebt und großartig. So lautet auch das Thema der heutigen Sendung Lebenshilfe, zu der ich Sie herzlich begrüße. Mein Name ist Gabi Weindelmeier und uns heute zugeschaltet ist Dr. Reinhard Pichler. Er ist Theologe und Psychotherapeut. Grüß dich, Reinhard.
Ja, hallo, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, dass wir ein Thema, und zwar, das ist eben der Narzissmus. Es steht nicht im Programm und von daher ist es auch vielleicht für manche eine Überraschung, dass es jetzt um den Narzissmus geht, weil selbstverliebt und großartig kann ich auch positiv sehen. Ich kann mir auch persönlich denken, eigentlich ist es wunderbar, dass ich mich selbst liebe. Ja, stimmt, wir müssen uns unbedingt selbst lieben. Wir müssen unbedingt eine Selbstachtung für uns haben. Das brauchen wir, sonst schaffen wir das Leben auch nicht. Und auch Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und großartig zu sein, wir sind alle großartig, weil wir sind von Gott geschaffen. Und es ist wirklich eine Gnade, dass wir mit so viel Gaben ausgestattet sind. Und es ist eine Gabe, dass wir so viel auch empfangen dürfen von Gott her. Also, ja, selbstverliebt und großartig kann man auch positiv sehen. Und so tun es auch die Narzissten, die sagen, ich bin gut, ich mache alles gut, ich bemühe mich, ich kämpfe, der Erfolg gibt mir recht, viele Menschen unterstützen mich, viele Menschen finden mich positiv, viele Menschen sehen mich als wirklich guten Menschen an. Und nachdem das die anderen auch tun, nachdem ich auch Bewunderer habe und nachdem ich Bestätigungen bekomme, bin ich mir sicher, mein Geltungsdrang ist in Ordnung. Aber wie immer geht es um das rechte Maß. Wenn mein Geltungsdrang wie eine Droge wird, wo ich ständig mehr brauche, um noch mich gut zu fühlen, dann ist es die falsche Richtung. Und wenn ich Star-Allüren entwickle, wo ich immer im Rampenlicht stehen muss, wo ich immer im Mittelpunkt sein muss, wo ich immer Recht haben muss, und wenn ich mal nicht Recht habe, dann haben wahrscheinlich die anderen nicht gut zugehört oder dann war halt einfach ein schlechtes Publikum oder ein schlechter Gesprächspartner, weil in Wirklichkeit habe ich eh recht, nur die anderen verstehen es halt nicht. Die sind halt nicht so gescheit wie ich und so weiter. Also es gibt tausend Weisen, wie ich durch Attraktivität, durch Coolness, durch Charme, durch Humor, durch Wortgewandtheit, durch ein super Auftreten auch ganz offiziell sagen kann, ja, ich bin gut und es ist gut, gut zu sein. Das ist in Ordnung. Aber ich wäre, wenn ich nur auf mich zentriert bin, wenn ich nur ein übersteigendes Selbstbewusstsein habe, dass ich eben selbstverliebt bin in mich und nur glaube, ich bin der Einzige, der Recht hat. Ich bin nicht kritikfähig. Wenn ich mich immer wieder durch Aufmerksamkeit selber in den Mittelpunkt stellen muss, selber ins Rampenlicht stellen muss, wenn ich wirklich ein starkes Streben nach Dominanz habe, wenn ich einen mangelnden Willen habe, die Gefühle anderer zu akzeptieren oder dass ich überhaupt, wenn andere auch was sagen, dann Ja, darf das schon bestehen bleiben, solange es auch meine Meinung ist. Wenn es nicht mehr meine Meinung ist, dann ist die Meinung der anderen nicht wichtig. Oder wenn ich rastlos bin und ungeduldig bin, ist das auch ein Anzeichen für eine narzisstische Persönlichkeit. Ich muss immer noch mehr haben, ich muss immer noch mehr erreichen. Und dieser übersteigerte Wunsch nach Anerkennung und Bewunderung, wo ich ständig nur nach Bestätigung suche, dahinter liegt ein gestörtes Selbstwertgefühl. Ich brauche dauernd Lob, ich brauche dauernd Streicheleinheiten, ich brauche dauernd jemand, der mir sagt, du bist eh gut, weil selber glaube ich es mir eh nicht. Ich versuche halt dauernd nach außen hin so zu wirken, dass die anderen es mir bestätigen, damit ich es mir selbst glaube. Weil in der Tiefe weiß ich, so gut bin ich nicht. Ich kann auch keine Kritik vertragen. Wenn ich kritisiert werde, dann sehe ich das als Bedrohung. Und ich kann nur schlecht damit umgehen. Ich habe auch eine mangelnde Empathiefähigkeit. Ich kann mich schwer einfühlen in die Bedürfnisse anderer Menschen. So punkten die Narzissten meistens nur beim ersten Eindruck. Und dadurch, dass ich eben als Narzisst eben dieses Charmante, dieses Coole, dieses den Charme, den Humor und die Wortgewandtheit habe und auch gut auf andere eingehen kann nach außen, aber nur weil ich ja geliebt werden will, fallen viele Menschen auch dann auf mich herein. Und viele haben dann das Gefühl, der ist super. Und im zweiten Schritt merkt man dann, na, das ist gar nicht so. Der tut nur so. Der will in Wirklichkeit immer nur sich. Er sieht immer nur sich im Mittelpunkt. Jetzt gibt es natürlich stärkere und weniger starke ausgeprägte Narzissten. Es gibt auch beim Narzissten positive Seiten, nämlich dass er eben auch was weiterbringt, dass er auch intensiv auch an was dran sein kann, dass er sehr viel Energie aufwenden kann, um was durchzubringen. Und das ist schon was. Also das ist wirklich was, wenn man es schafft, als Mensch Leute zu begeistern. Und deshalb sind viele Politiker Narzissten. Politiker sind auch anstrengend. Sie sind eben zu sehr selbstverliebt, sie sind eitel und zu sehr überzeugt von sich, aber wenn sie nicht überzeugt von sich wären, könnten sie nicht bis zu einer Wahl das alles durchfechten. Sie müssen von sich überzeugt sein und müssen auch auf jede Kritik, die ja dann ein Politiker auch logischerweise bekommt, eine gute Antwort parat haben. Sie müssen sich selber ins Rampenlicht stellen, weil sonst wird man nicht Politiker. Und nicht jeder, der von einer Meinung überzeugt ist, eine eigene Meinung hat, ist schon automatisch Narzisst. Er hat möglicherweise auch einfach nur Recht. Es gibt laute Narzissten und es gibt leise Narzissten. Der laute Narzisst ist eben der Politikertyp, der setzt alles in Bewegung, damit er wichtig ist, damit er im Zentrum ist und damit er gewinnt. Der ist auch ein Spielertyp, einer, der Spaß daran hat, immer zu gewinnen und zu kämpfen. Und dann gibt es den leisen, narzisstischen Typ, der für sich selbst weiß, dass er großartig ist und auch für sich selbst in sich verliebt ist, weil er von seiner Mama immer verwöhnt wurde Und weil die Mama ihn immer hochgelobt hat und ihn als Prinz behandelt hat, aber der eher schüchtern ist, der eher zurückhaltend ist und der den Narzissmus nicht raushängen lässt, so wie ein lauter Narzisst, wie zum Beispiel ein Politikertyp. Dieser leise Narzisst, der ist eher abwartend, suchend, eine Spur unsicherer als der laute Narzisst und wird sich nur mit denjenigen Menschen einlassen, die ihn nicht kritisieren. Und Hand aufs Herz, keiner von uns will gern kritisiert werden, auch diejenigen nicht, die gar keine Narzissten sind. Aber wenn ich jetzt zu Recht kritisiert werde, werde ich es mir in Ruhe überlegen und werde ich sagen, okay, wird stimmen, hat was. Kann doch was Wahres dran sein, gut, stimmt, der andere hat recht. Ich entschuldige mich für die unvorsichtige Äußerung, ich bin bereit, auch etwas zu ändern. Der Narzisst nicht. Der wird sich nicht entschuldigen, der wird Ausflüchte suchen, warum er recht hat. Und er wird nicht bereit sein, was zu ändern. Ein Narzisst ist leider jemand, der sich sehr schwer ändert. Warum? Weil wenn er sich so gedemütigt und so entlarvt und so entdeckt fühlt, dass er was ändern muss, ist er derartig innerlich verzweifelt, dass sein ganzer Selbstwert in sich zusammenbricht. Dann ist er wirklich am Ende und dann ist er ein kleines Häufchen Elend. Und um das zu verhindern, ist der Narzisst so, wie er ist. Nämlich dieses Selbstverliebte und Großartige, diese Bühne, die er nach außen darstellt. Ich beschreibe einen Narzissten auch bildhaft immer so, er ist wie ein kleines Männchen, das in einer Röhre sitzt und sich versteckt hält. Die Röhre ist oben offen, aber die Röhre ist so hoch gebaut, dass nicht so leicht jemand oben reinschauen kann. Der muss schon wirklich Mühe aufwenden und ein Stück raufklettern, um von oben in die Röhre reinzuschauen. Und damit diese Röhre niemand auch jetzt besichtigt oder von oben reinschaut, baut der Narzisst außen um diese Röhre herum eine Riesendekoration, eine riesige Bühne. Er schmückt die Röhre und er macht daraus ein Theater und eine großartige Kulisse. Und integriert diese Röhre auch in diese Kulisse hinein. In der Hoffnung, dass durch diese großartige Kulisse die anderen abgelenkt werden, ihn zu entdecken. Und er spielt wie ein Spiel außen mit dieser großartigen Kulisse, tritt wie auf einer Bühne auf, ist gar nicht seine Realität, weil seine Realität ist sehr unsicher und sehr klein, innen drin in der Röhre. Und er ist froh über jeden Menschen, der sich sein Schauspiel anschaut, ihn bewundert und ihn in Ruhe lässt und ihm nicht zu nahe kommt. Das, was der Narzisst fürchtet, wie der Teufel das Weihwasser, ist, wenn jemand ihn entdeckt, entlarvt und ihm zu nahe kommt. Das hält er nicht aus. Deshalb ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung auch eine Störung des Selbst, weil er sich seiner selbst ganz unsicher ist und weil dieses Selbstverliebte und Großartige gar keinen Boden hat. Wie komme ich jetzt raus, wenn ich entdecke, mein Mann ist Narzisst, oder wenn ich jetzt selbst zugehört habe und merke, puh, das sind viele, viele Eigenschaften, die auch mich treffen könnten, dann bleiben Sie dran. Nach einigen Takten Musik werden wir einen Ausweg aus dieser narzisstischen Störung gemeinsam suchen. Und dann freue ich mich ab halb auf Ihre Anfragen, was man noch detaillierter tun kann.
Also ab 17 Uhr sind Sie dann eingeladen anzurufen. haben eingeschaltet zur Sendung Lebenshilfe. Uns heute zugeschaltet ist Dr. Reinhard Bichler, ist Theologe und Psychotherapeut, heute zum Thema Narzissmus.
Also, wie komme ich raus aus dem Narzissmus, der mich ständig auch belastet, weil es wie ein rastloses Hetzen ist? Und man muss genau unterscheiden, mache ich dieses rastlose Hetzen für mich selbst in Wirklichkeit oder mache ich es für andere? Weil es kann ja auch sein, dass ich eine Berufung habe zum Dienen und dann habe ich eher ein Helfersyndrom. Wenn ich mich verausgabe bis hinein in das Burnout, dann ist es kein Narzissmus. Oder bin ich eigentlich einer der, also oft sind sie auch Männer, die Narzissten, bin ich eigentlich einer, der von Herzen für andere da ist und sehr liebevoll da sein will, und wo ich aber einfach missverstanden werde, weil die anderen wollen was anderes von mir, als ich es eben anbieten kann. Und da gibt es halt dann einfach Missverständnisse, die man erst durch längere Gespräche erklären muss. Es heißt ja nicht, dass ich allein jetzt da immer an allem schuld bin. Es können auch andere auch schwierig sein und dadurch gibt es dann halt dann eine Kumulation von schwierigen Menschen. Ja. Also das ist einmal der Punkt. Ich brauche jetzt dann nicht Asche auf mein Haupt streuen und mir denken, ich bin an allem schuld und ich bin der schlechteste Mensch überhaupt, sondern ich kann auch durchaus einmal annehmen, dass nicht alles an mir liegt. Das ist einmal eine Entlastung. Eine zweite mögliche Entlastung ist, wenn ich eine gute Selbstliebe auch mich mir erarbeite. Und das heißt, ich bin gestärkt, ich bin positiv eingestellt zur Welt, zu den anderen, zu mir selbst. Es ist in Ordnung, dass ich so bin, wie ich bin. Und es ist auch in Ordnung, dass die anderen so sind, wie sie sind. Es ist kein Konkurrenzkampf. Ich bin nicht in einem ständigen Machtkampf drin. Und der dritte Punkt ist dann, dass es, wenn ich erkenne, dass ich mich immer wieder isoliere, dass ich immer wieder meinen Weg gehe auf Kosten der anderen. Wenn ich auf Kosten der anderen großartig, wenn es mir eine Genugtuung gibt, dass ich den anderen klein mache, um selber größer zu werden, dass ich da auch einmal ehrlich bereit bin, auch als Narzisst hinzuschauen. Also ein Beispiel, wenn ich merke, mein Ehepartner wünscht sich von mir etwas und ich gebe es ihm nicht und nicht, weil ich davon nichts habe, weil es ein reiner Liebesdienst wäre, dann ist es glatter Egoismus und klarer Narzissmus, weil ich nur das tue, was mir passt. Und den Rest tue ich eh nicht. Oder wenn mein Partner von mir was will und ich bin ertappt und er hat recht oder sie hat recht und ich merke, ja, das ist völlig zu Recht, was die von mir auch jetzt erwartet, dann bin ich gekränkt. Und diese Kränkung, diese narzisstischen Kränkungen sind was ganz Entscheidendes, weil mit der Kränkung stehle ich mich aus der Situation. Mit der Kränkung habe ich das Gefühl, ich habe eh recht und alle anderen sind nur gemein und ich darf weiterhin so bleiben, wie ich bin. Und das ist ein großes Missverständnis, weil diese narzisstischen Kränkungen verhindern, dass ich überhaupt etwas ändere. Und wenn ich merke, aha, ich bin gekränkt, dann wäre ein möglicher Ausweg, innerlich zu sagen, ich versuche wahrzunehmen, dass der andere das zu Recht meint. Ich sehe das Positive, was er mir sagen will, nicht das Negative. Also wenn beispielsweise mir jemand sagt, ich kritisiere dich, weil du unpünktlich bist und weil du nicht da bist und weil du mich immer versetzt und weil nur du wichtig bist und die anderen nicht, dann anerkenne ich, dass es in Wirklichkeit stimmt und ich kann mich eben dafür zum Beispiel entschuldigen. Oder ich bin bereit, auch ins Gespräch einzutreten, sagen, gut, das war jetzt zu viel, das war nicht in Ordnung. Es ist in Zukunft so, dass ich anrufen werde, weil ich bin ein unpünktlicher Mensch und wir finden da einfach eine konstruktive Lösung. Aber ich gehe nicht in diese Kränkung hinein. Ein weiterer Punkt, wie ich aus dem narzisstischen Modus herauskomme, ist, dass ich auch anerkenne, dass ich nicht immer recht habe. Dass ich anerkenne, dass es Situationen gibt, wo eben die anderen mehr Recht haben. Und wo ich deshalb auch in der Lage sein muss, anderen auch den Vortritt zu lassen. Wenn ich Politiker bin im Wahlkampf, wo es wirklich nur darum geht, den anderen Gegner fertig zu machen, damit ich gewählt werde, dann ist es eine Sonderform. Ja? Aber ich bin nicht ständig im Wahlkampf, auch nicht als Politiker. Und es geht auch darum, dass, wenn ich schon Politiker bin, oder halt, wenn ich mir denke, ich bin immer wie auf einer Bühne, dass ich auch authentisch bleibe, und zwar insofern authentisch, dass ich auch zugeben kann, wenn was nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Das ist schwer und das macht mich sowas wieder unsicher, aber es geht auch darum, der Ausweg aus dem Narzissmus ist, dass ich mit Unsicherheiten umgehen lerne, dass ich Unsicherheiten aushalten lerne, dass ich in der Lage bin, zu akzeptieren, dass es andere gibt, die auch Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen haben und nicht nur ich. Dass meine schmale Komfortzone ist, bin trotzdem darauf zu reagieren und flexibel bin, zu akzeptieren, dass es anders ist, als ich es mir jetzt vorgestellt habe. Weil sonst bin ich, wenn ich zum Beispiel ein Chef bin, und ich bin ein narzisstischer Chef, die ganzen Mitarbeiter haben es brutal hart. Weil die müssen immer nur da genau das tun, was der Chef macht. Da gibt's eigenes Denken, ist da nicht gefragt. Da ist nur der Kadaver gefragt. Auch ein narzisstischer Ordensoberer ist eine Qual für alle Beteiligten. Und hier, was können jetzt diejenigen machen, die merken, ich habe einen Narzissten vor mir und ich komme da auch gar nicht drauf, da gefangen. Da geht es dann einfach darum, ihn zu akzeptieren, dass er so ist, wie er ist, weil wenn er sich zu stark kritisiert fühlt, verkriecht er sich sowieso sofort in sein Schneckenhaus und verbarrikadiert sich in seiner Röhre und schießt höchstens mit Geschossen raus, um sich ja nicht berühren zu lassen, um ja nicht mit sich selbst in Kontakt zu kommen und mit den anderen übrigens auch nicht. Ein Narzisst ist sehr, sehr einsam. Oft auch nicht beziehungsfähig, oft hat er Scheidungen hinter sich oder oft ist er ein Kämpfer, ein Einzelkämpfer, der auch nicht teamfähig ist. Und der Ausweg hier wäre, dass wenn ich jetzt immer erkenne, ich bin mit einem Narzissten konfrontiert, sei es in der Partnerschaft, sei es im beruflichen Kontext oder auch im Freundeskontext, dass ich drei Schritte versuche zu tun. Der erste Schritt ist, dass ich ihm wohlwollend entgegentrete und nicht feindselig und nicht abwertend, weil ich ihn durchschaut habe. Weil dann hole ich meinen Narzissten raus und dann gibt es sofort einen Machtkampf. Also das heißt, ich begegne ihm wohlwollend und liebevoll. Der zweite Teil ist, dass ich da, wo er recht hat, ihm auch seine Bühne lasse und da, wo er nicht recht hat, ihm auch ganz fest, ruhig, sachlich, aber glasklar entgegentrete und sag, Entschuldigung, das ist nicht dein Bereich, das ist nicht deine Aufgabe, Entschuldigung, das ist meine Aufgabe, wie ich den Geschirrspüler ausräume, Entschuldigung, Herr Chef, Sie können mir sagen, ich muss dieses Papier abtippen, aber ob ich es jetzt auf dem und auf dem Art abtippe, Sie kriegen es abgetippt und das muss genügen. Sie kriegen Ihr Ergebnis, aber wie ich es mache, ist meine Freiheit. Ich lasse mich nicht versklaven bis in die innersten Bereiche hinein. Ich bin und bleibe ein freier Mensch. Ich lasse mich auch von einem Narzissten nicht versklaven. Dann wird er zweimal ein Stück zurückschrecken, aber dann ist es meistens so, dass er es akzeptiert. Meistens merkt der Narzisst, er ist nicht angegriffen, sondern er muss den anderen auch Möglichkeit des Spielraums lassen. Und dann ist er eigentlich ganz froh, weil dann, weil er will, in Wirklichkeit will der Narzisst keinen Machtkampf. Er hat nur solche tiefen Ängste, dass er immer wieder sofort in den Kampfmodus geht, und in den Konkurrenzmodus, um nicht entdeckt, entlarvt und dann in seiner Schwachheit gesehen zu werden. Deshalb ist der dritte Schritt des Auswegs aus dem Narzissmus, bereit zu sein, jederzeit neu anzufangen und jederzeit zu akzeptieren, dass es wahrscheinlich an mir gelegen ist, dass das schief gegangen ist. Und das ist ein Königsweg, diese täglich neue Bereitschaft, weil das macht mich demütig, das ist auch wirklich im Sinn des Glaubens ein wunderbarer Glaubensweg, dass mir kein Zack aus der Krone fällt, wenn ich mich entschuldige und wenn ich bereit bin, einen Weg zu gehen, der wieder auf den anderen hin ist. Und meine Energiegeladenheit und meine Kraft und mein Ideenreichtum, alles das, was ich auch Fähigkeiten mitbringe, in jetzt da ein berufliches Engagement oder in ein partnerschaftliches oder in ein Freundschaftsengagement, das sind ja gute Eigenschaften. Das, was den Narzissten unsympathisch macht, ist die Sturheit und ist die mangelnde Bereitschaft, flexibel zu sein. Der ist frustrationsintolerant. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass er für sich selber entscheidet, okay, wenn mir ein anderer das ernsthaft sagt, wenn ich ihn nicht schon mundtot gemacht habe, dann bitte ich ihn einfach, bitte sag mir jetzt, was du willst. Und wenn der sagt, ich hätte so gern, dass ich am Abend auch einmal Radio Maria hören kann und wir nicht jeden Tag immer den Krimi schauen müssen, den ich gar nicht sehen will, dann werde ich sagen, gut, ich muss eh auch nicht immer den Krimi schauen, ich höre auch gern Radio Maria. Hören wir einfach ab jetzt Radio Maria. Und einmal in der Woche schaue ich gern Krimi und sonst hören wir Radio Maria. Oder halbe halbe, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass ich wirklich bereit bin, auf den anderen einzugehen. Wenn mir das gelingt, bin ich auf einem guten Weg raus aus der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Ich habe noch den narzisstischen Charakter, bin aber so konfliktfähig und auch kommunikationsfähig und auch änderungsbereit, dass der andere mir begegnen kann und ich nicht den anderen niederbügel, aus Angst, dass er mich entdeckt und dass er mich lächerlich und klein macht. Und das geht eben durch einen gesunden Selbstwert, und den gesunden Selbstwert baue ich auf, indem ich merke, ich bin anerkannt, auch wenn ich nicht alles durchsetze. Ich bin anerkannt, geliebt und geachtet, auch wenn ich nicht immer auf meiner Bühne spiele und so gesehen immer nur mich in den Vordergrund stelle, sondern auch die anderen in den Vordergrund drücke. Ja, ich darf jetzt bitten um Bekanntgabe der Telefonnummer und freue mich auf Ihre Anrufe, dass wir dann noch tiefer ins Gespräch kommen können über Großartigkeiten und Selbstverliebtheiten und narzisstische Persönlichkeiten.
Vielen Dank, Dr. Reinhard Pichler, für diese Ausführungen über den Narzissmus. Sie, liebe Zuhörer von Radio Maria, wenn Sie mit Dr. Pichler jetzt ins Gespräch kommen möchten, wählen die Nummer 01 710 60 16 01 710 60 16 und außerhalb Österreichs erreichen Sie uns unter 0043 1 710 60 16. Thank you. Leitungen sind frei. Gerne können Sie mit Dr. Bichler ins Gespräch kommen, heute zum Thema Selbstverliebt und großartig. Es geht um den Narzissmus. Vielleicht gibt es jemanden in Ihrem Umkreis, mit dem Sie sich schwer tun, wo Sie narzisstische Züge vermuten. Vielleicht gibt es auch Anteile bei Ihnen selbst. Gerne können Sie mit Dr. Bichler sprechen, ihm auch Fragen stellen. 01 710 60 16 ist die Nummer hier ins Sendestudio. Als erste Anruferin darf ich begrüßen die Frau Martina aus Deutschland. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Bichler. Ich habe die Sendung, bin ich schon dran?
Grüß gerade? Gott.
Ja, hallo. Die Sendung ich leider verpasst und hab quasi nur die letzten paar Minuten gehört. Und ich, dem Titel nach, also kann ich ungefähr nachvollziehen, um was es geht. Und ich bin an dem Wort Frustrationsintoleranz hängen geblieben. Also was für mich so impliziert, und so ist es sicherlich auch ganz oft, also wenn man da so einen Menschen hat, der sieht das ja überhaupt nicht so. Da müsste man ja eine gewisse Bereitschaft haben, sich auch ändern zu wollen. Wenn das komplett fehlt, kombiniert dann mit dieser Frustrationsintoleranz, dann kann man dem ja was vorsingen, vorschreien, vorschreiben, flüstern, einen Brief, ja, weiß ich nicht, alles Mögliche, das wird ja nie ankommen. Wenn der nicht bereit
Stimmt.
ist, sich zu ändern
Haben Sie
und
recht,
seine
ja?
Situation einsieht. Denn er fühlt sich sehr wahrscheinlich sehr, sehr wohl so. Ich kenne auch solche Leute. Und er sieht ja das gar nicht ein, dass er sich ändern sollte. Für ihn gibt es gar keinen Anlass, denn er ist ja okay, so wie er ist. Ich weiß nicht, was Sie jetzt bisher dazu gesagt hatten, ob das jetzt ganz da vorbei ist. Also so, dass der andere, ich sage ich mal, das quasi akzeptieren muss. Der ist so. Ja, und dann muss ich sehen, wie ich damit lebe.
Genau, also Sie sind da ganz richtig, was Sie sagen. Es gibt Menschen, die sich ändern, ja, die bleiben lieber in ihrer Röhre sitzen und haben riesige Angst, dass sich da was ändert oder dass da irgendwie jemand dahinter kommt. Und mit denen kann man dann auch nicht reden. Aber die Frage ist, ob ich nicht trotzdem, wenn ich es jetzt erkenne, als Ehefrau zum Beispiel, dass ich sage, ich will jetzt aber was ändern, wenn es mich tangiert als Ehefrau, hat es dich als Ehemann auch zu tangieren. Ich möchte jetzt beginnen, mit dir drüber zu reden. Das ist die Frage, ob das, ob mir das dann wichtig genug ist. Das war der zweite Punkt, den ich gesagt habe. Es geht wirklich darum, wenn ich es erkenne, dann auch wirklich da ganz fest dranbleiben. Dass es mir wirklich wichtig ist und dass ich sage, ich möchte unbedingt jetzt darüber reden. Es ist mir wichtig. Und dann nicht locker lassen, auch wenn er zuerst einmal abblockt. Der hat eine ziemlich Kraft abzublocken, ja. Und wird einem ziemlich anrennen lassen. Aber das ist mir egal. Ich bleib dran.
Einfach Geduld dann beweisen sozusagen. Auch wenn es lange, lange,
ganz,
lange dauert.
Genau, in aller Klarheit dranbleiben. ohne dass ich da mich jetzt aus der Ruhe bringen lasse. Wenn ich selber fest genug bin, ja, dann bleibe ich da ganz klar dran. Lasse ich mich überhaupt nicht rausholen. Ja. Mhm. Und dann wird auch ein noch so großer Narzisst merken, aha, jetzt ist meine Frau auf einmal da deutlich stärker. Puh, da muss ich jetzt wirklich rangehen. Und wird noch versuchen zu retten, was zu retten ist für sich. Also wird noch versuchen, alle möglichen Dinge noch einzukassieren. Wenn er sieht, er hat keine Chance, wird er einmal eine Zeit lang nicht gekränkt sein. Mhm. Und wenn er sieht, da hat er auch keine Chance, dann wird er beginnen zu verhandeln. Und diese Verhandlungsphase ist die wichtige, wo man dann sagen kann, jetzt geht's mal darum, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, dass ich dich auch liebe, trotz allem, so wie du bist, und dass ich jetzt gleichwertig und gleichberechtigt sein will, ja, und nicht nur die Putzfrau.
Mhm. Und, ja gut, das heißt also, ich stelle mich geistig gesehen breitbeinig hin.
Genau, hier richtig, ja. Ja, ganz genau.
Position. Immer wieder.
Genau.
Ja.
Mhm. Und Sie dürfen sich nicht wundern, wenn Sie dann am Anfang Schwierigkeiten kriegen, weil er sich erstens nicht gewohnt und zweitens hat er auch gar keine Lust, da jetzt da zu kämpfen, weil er will in Wirklichkeit nicht kämpfen. Aber er weiß eh schon lang, dass er was ändern muss.
Mhm. Also ich bin da schon auf dem Weg so in der Richtung. Ob derjenige das wirklich so sieht, dass er was ändern muss, weiß ich nicht, aber ich will Ihren Rat beherzigen und einfach ja geduldig sein und es weiter und weiter.
Genau, wenn Sie jetzt zu brutal sind, dann ist er so überfordert und dass er sich zurückzieht, weil er eigentlich Angst vor Ihnen hat. Mhm. Also es muss immer, Punkt 1 ist immer, es muss die Liebe immer da bleiben und es muss immer das Wohlwollen da bleiben. Ja. Aber Punkt 2 ist ganz klar, du lieber sowieso, ich möchte ab jetzt nicht mehr, dass du bestimmst, was wir am Abend fernschauen. Ich möchte auch ein Mitspracherecht haben. Mhm. Oder ich möchte auch mal mitsprechen, wo wir auf Urlaub fahren. Wir haben aber die letzten 30 Jahre das entschieden, was ich mache. Machen wir die nächsten 30 Jahre auch. Sage ich, na, ab jetzt, ich sage jetzt nicht, dass die nächsten 30 Jahre ich entscheide, aber ich möchte einfach auch mitentscheiden, wo wir auf Urlaub fahren können. Und mir ist ohnehin recht, nach Kärnten zu fahren, aber ich möchte diesmal nicht an den Wörthersee, sondern an den Klubeiner See. Kommt nicht in Frage, da waren wir nicht und da fahren wir auch nicht hin. Gut, dann fahren wir heuer gar nicht. Ich möchte gerne, dass wir mal überlegen, dass wir auch woanders hinfahren, wo es mir auch gefällt. Ja, und dann einmal dann in Ruhe lassen, damit er Zeit hat zum Nachdenken. Der braucht dann meistens einen ganzen Tag zum Nachdenken. Und dann geht's morgen Abend weiter. Ja? Und dann sagt er, na gut, mein Klubeiner See von mir aus, aber ich möchte auf jeden Fall meine Freunde am Wörthersee einmal treffen. Ist in Ordnung, ja. Aber wir sind auf jeden Fall heuer am Klubeiner See.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Dann liegt es vielleicht auch ein bisschen an meiner Geduld, die etwas mangelhaft ist. Ich danke Ihnen sehr.
Ja, das brauchen Sie. Alles Gute, viel Segen Ihnen.
Ihnen auch, danke. Tschüss.
Tschüss, auf Wiederhören. Jetzt begrüße ich Schwester Clara aus Amstetten. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Bichler. Ich habe die letzte Sendung und auch heute schon mit großem Interesse mir angehört. Und möchte jetzt dazu eine Beobachtung sagen. Ich war 43 Jahre lang Lehrerin, das älteste von 7 Kindern. Und mir kommt vor, durch das, was ich es beobachtet habe, dass manche Kinder nicht als Narzissten geboren werden, sondern dazu erzogen.
Ja, stimmt, völlig
richtig. Oft müssen sich, glaube ich, die Eltern sehr in Hut nehmen, einem Kind dauernd seine Vorzüge hervorstreichen und die Geschwister daneben stehen lassen.
Ja, hundertprozentig richtig. Weil man wird nicht zu einer Persönlichkeitsstörung geboren, auch nicht zum Narzissten geboren, sondern das wird alles anerzogen und auch abgeschaut. Ja, wenn der Vater schon Narzisst war und cholerisch und durch die Gegend gebrüllt hat, dann probiert es der Sohn auch.
Ja.
Also
ich
man
habe
kann auch
in der Schule beobachtet, wenn manche Kinder dauernd von ihren Müttern vor anderen Kindern gedemütigt wurden, die sind immer mehr verschreckt worden und die anderen haben sich umso mehr den Kamm aufgestellt. Und dann diese Kinder dann auch in unbeobachteten Situationen wirklich tyrannisiert. Sie wurden direkt erzogen zu herrschen, manche Kinder.
Stimmt, ja, also kann ich nur hundertprozentig unterstreichen. Ja?
Und dann habe ich ein positives Beispiel. Unsere Mutter hat uns im Jahr 1938 zum ersten Mal eine Orange heimgebracht. Vorher hatte sie kein Geld, weil der Vater keine Arbeit hatte. Und da waren wir damals erst 3 Kinder. Ich war 8 Jahre, mein Bruder 6 und der andere war 4. hat sie eine einzige Orange gebracht, hat gesagt, schaut Kinder, da gibt es ein Obst, das gewächst nicht bei uns. Das hat der liebe Gott nur zum Teilen geschaffen. Hat die Orange, diese Orange geschält, hat jedem eine Spalte gegeben und dann hat sie zum einen Bruder gesagt, na, und jetzt ist aber noch was übrig. Hat er gesagt, ja, du musst das selber auch. Hat sie gesagt, gut, dann teilen wir weiter. Und so hat auch die Mutter, ohne dass sie es vorher gesagt hat, sich etwas genommen. Und jetzt kommt das Schönste. Zu Ostern darauf hat jedes Kind ein Nestchen mit Eiern bekommen und in jedem Nest war eine Orange.
Das ist gut.
Da hat dann mein Bruder selber gesagt, so, und jetzt teilen wir meine Orange und morgen die deine. Wir teilen jedes Mal. Von da an haben wir immer, wenn es Orangen gab, nur geteilte Orangen gegessen. Und die Mutter hat sich sehr gefreut.
Schön, schön. Das sind genau die richtigen und wichtigen Hinweise, damit man eben nicht narzisstisch wird. Ja?
Das ist und ich kann mich gut, nicht erinnern, dass wir sind jetzt alle erwachsen, dass einer dem anderen etwas wirklich geneidet hätte oder ihn deswegen verachtet hätte, weil er nicht so hohes Studium hat. Oder das war immer ein Teilen von klein auf mit dieser Orange damals.
Ja, super. Das ist ganz schön, was Sie sagen. Wirklich, ja. Ganz, ganz wichtig.
Das wollte ich.
Freue ich mich. Vielen Dank. Vielen
gerne.
Dank für
Ihnen
den
viel
wertvollen
und danke
Anruf.
Für die großartigen Vorträge. Danke.
Danke. Dankeschön.
Vielleicht haben auch Sie ein Zeugnis, das Sie uns erzählen möchten, oder Sie haben eine Frage an Dr. Bichler. 01 710 60 16 ist die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio. 01 710 60 16. Außerhalb Österreichs erreichen Sie uns unter 0043 1 710 60 16. Können Sie weiterhin anrufen. Jetzt übergebe ich wieder das Wort an unseren Referenten.
Ja, es geht jetzt einfach um die nächsten Schritte, wie ich rauskomme aus der Narzissmusfalle. Es gibt auch ein sehr gutes Buch vom Reinhard Haller über die Narzissmusfalle. Und das Geheimnis, um rauszukommen, ist die Selbstannahme, dass ich so bin, wie ich bin. Und es ist nicht sehr angenehm, wenn ich erkennen muss, aha, so bin ich. Weil ich möchte ja gerade als Narzisst möchte ich ja beliebt sein. Und gerade als Narzisst möchte ich ja im Mittelpunkt stehen und möchte voller Ehrfurcht eben auch bewundert werden. Und genau das bin ich dann nicht und das frustriert mich natürlich sehr. Aber wenn ich jetzt erkenne, gut, ich bin so und ich muss einfach auch akzeptieren, dass ich so bin, ist der nächste Schritt, dass ich bereit bin, auch was zu ändern für mich. Und da hilft sicher, dass ich mir Hilfe von außen hole, weil so leicht komme ich da nicht raus, wenn ich da schon sehr, sehr lange diesen narzisstischen Modus lebe. Und da tut's gut, wenn meine Frau mich unterstützt und mir hilft, dass ich zu einer Therapie komme oder ich mit einem guten geistlichen Begleiter spreche, der davon auch eine Ahnung hat, weil das, was nicht funktioniert, ist, wenn ich als jemand, der ein Problem hat mit Narzissmus, auch zu einem Narzissten geht, ja, dann verstehen sich die beiden bestens und ich denke mir, aha, da ist jetzt irgendwas falsch gelaufen, weil dann hat sich gar nichts gebessert, ja, sondern dann wird es nur noch mehr fixiert. Und das ist dann natürlich schade, weil dann kann da gar nichts entstehen. Dann fühle ich mich, ich gehe dann nur dorthin zu dem Therapeuten oder zu dem Priester oder zu dem Berater, der mich ohnehin bestärkt. Und das ist halt das Allerfalscheste, weil dann bin ich wieder noch mehr selbstverliebt. Ich suche mir dann nur Bestätigung bei jemandem, der mich eh schon bestätigt. Und das ist keine Form der Selbstliebe, sondern das ist dann nur noch ein noch stärkerer Egoismus. Und da geht es eben darum, habe ich mir in meinem Leben genug Liebe, Fürsorge und Respekt selbst zukommen lassen? Waren mir immer nur die Bedürfnisse anderer wichtig und habe ich mich seelisch verausgabt durch übertriebenen Perfektionismus, negative Gedanken, Zweifel und Ängste? Das ist für jemanden, der zu wenig Selbstliebe hat, aber nicht aufgrund von Narzissmus, sondern weil er einfach unsicher ist oder depressiv ist. Der Narzisst stellt sich diese Fragen nicht. Der Narzisst schaut eher drauf, wie kann ich die Selbstliebe noch stärker fördern, damit ich besser rüberkomme. Und da ist die Liebe zu sich selber sowas wie Selbstsucht und nicht wie Annahme seiner selbst. Weil der Narzisst nützt die Selbstliebe nicht zur Annahme seiner selbst, sondern der nützt sie als Waffe gegen die anderen. Und das wird dann eben zu einer Selbstbezogenheit und nicht zu einer Annahme seiner selbst. Wie komme ich jetzt nochmal raus? Ich brauche jemand, der weiß, dass ich so bin und der mich aber annimmt, wie ich bin. Also ich brauche genug Schutz, Raum und Halt. Ich brauche genug Zeit, Achtung und Wertschätzung. Und ich brauche überhaupt die Bereitschaft, dass ich so sein darf, wie ich bin in meiner Schwachheit, ohne dass mir der andere die Schwachheit um die Ohren schlägt oder mir vorhält. Also ich brauche Achtung mit einem Hauch von Hochachtung. Ich brauche Wertschätzung mit einem Schuss Verehrung. Ich brauche Konfrontation mit einem würdevollen Anschlag. Ich brauche, wenn es nur was Durchschnittliches ist, eine entsprechende Bedeutung dahinter. Dann bin ich ausreichend geachtet, dass ich mich überhaupt mal öffnen kann. Und der nächste Schritt wäre dann, dass ich mich eben von meinem Größen selbst, von meiner Großartigkeit bereit bin zu verabschieden. Das geht nur, wenn ich erkenne, dass dieses Größenselbst mich überhaupt nicht zum anderen bringt, sondern mich eher vom anderen wegführt und dass dieses Wegführen vom anderen in Wirklichkeit mich hindert, Beziehungen gelungen zu leben. Und da braucht es dann auch eine Nachreifung des kindlichen Anteils, weil ich bin in Wirklichkeit dann auch ein Kind. Ich will nur gelobt und geliebt werden, ich will jeden Blödsinn machen dürfen und dafür soll ich noch gelobt werden. Das geht nicht. Wenn ich als Erwachsener Blödsinn mache, mache ich als Erwachsener Blödsinn und das muss ich auch als solcher dann auch auslöffeln. So schwer es ist. Aber das will ich ja nicht anerkennen als Narzisst. Und deshalb geht es dann auch in einer therapeutischen Aufarbeitungsphase, dass ich auf das Verletzte, Gekränkte, Verängstigte und somit auch schwache Kind in meiner Kindheit schaue und dass ich mit diesen Schwächen liebevoll umgehe und dass ich diese Verletzungen aus der Kindheit und die Beschämungen aus der Kindheit mitfühlend aber in einer natürlichen Sachlichkeit und Selbstverständlichkeit aufgreifen kann, ohne sie dauernd wieder aufzuwärmen, ohne zu rekretieren, also immer wieder das auch als Waffe zu verwenden, um mich nicht ändern zu müssen, sondern um zu merken, okay, ich bin jetzt in einer Suchphase und das ist eine Herausforderung, da ich eher Angst habe und da ich nur eine atmosphärische Bestätigung, eine Ergänzung für mich suche, so wie ein Echo. Und deshalb ist es oft schwierig, dass ich überhaupt einmal zu mir komme, dass ich überhaupt mal zu einem Gespräch komme, wo ich einmal echt anders hinhöre, als was ich die letzten Jahre oder Jahrzehnte gewohnt war, hinzuhören. Dass ich merke, ah ja, puh, der andere hat wirklich auch ein anderes Bedürfnis. Das muss ich ja wirklich anerkennen. Weil in Wirklichkeit ist der Narzisst innerlich sehr, sehr leer. Und aufgrund der inneren Leere hat er auch nichts zu geben. Und dann ist seine Großartigkeit und seine Selbstverliebtheit dann ziemlich bald am Ende. Und das Ziel wäre eben, dahin zu kommen, dass ich sehe, ich bin jemand, aber ich bin nicht dieser große Typ, der ich war. Ich bin ich und das ist gut so, aber ich kann auch noch was lernen, ich kann auch noch nachreifen. Ich kann auch noch den anderen Raum lassen und ich darf auch noch mehr Raum bekommen, aber anders, als ich es vorher mir gedacht habe. Ich darf Raum bekommen, indem ich mich auf den anderen einlasse und indem ich merke, der andere akzeptiert mich, weil ich mich auf den anderen einlasse. Weil ich nicht immer im Mittelpunkt stehen muss, sondern weil wir das Gemeinsame suchen. Weil wir Gott suchen gemeinsam und ich nicht mich selbst zu Gott mache. Weil der Narzisst hat das Gefühl, er ist wie Gott. Er ist perfekt. Und er allein checkt. Es ist übrigens auch oft, dass Frauen narzisstisch sind. Und zwar ein bisschen anders als wie der männliche Narzissmus, da wird die Schwäche kompensiert durch Überanpassung, Leistung und Attraktivität. Das sind dann die Frauen, die sehr, sehr viel Wert auf ihr Aussehen legen, also sehr, sehr viel Wert. Und die gekränkt und verärgert und beleidigt sind, wenn man sie nicht wahrnimmt in ihrem Bemühen, attraktiv zu sein. Und die versinken dann oft in so einem depressiven Gefühlssumpf, dieses negative Denken, das Schimpfen auf andere, das, wo sie dann auch so einen Selbsthass entwickeln. Ja? Und oft haben Frauen auch diese Suche beim anderen, ja? Das ist ein bisschen versteckt, ja? Weil der andere, ich mache mich am anderen groß. Und ich gebe dem anderen Anerkennung, aber in Wirklichkeit gebe ich ihm nur Anerkennung, damit ich selbst größer wäre. Und das sind so die Punkte, wo wir vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt in einer späteren Sendung darauf eingehen, männlicher und weiblicher Narzissmus als Schwerpunkt. Aber vielleicht so abschließend, es tut gut, hinzuschauen, wo ich selbst narzisstische Anteile habe, nicht zu verzweifeln, sondern mit diesen narzisstischen Anteilen auch umzugehen und in einen Dialog mit mir zu gehen, wie ich aus diesen in mich Verkrümmtheiten auch rauskomme. Und ich komme dann raus, wenn ich mich auf Gott ausrichte und ihm bekenne, dass ich da so ängstlich auf mich schaue und ihm bitte, dass er mich herausholt aus meiner Enge und aus meiner mangelnden Bereitschaft, mich selber loszulassen und auf die anderen zu schauen. Und dann kann es schon gut gelingen, dass die anderen dann für mich wichtiger werden und dass ich merke, indem die anderen für mich wichtiger werden, werde ich auch weicher, werde ich auch offener und werde ich auch bereit, mich selber loszulassen.
Ja, lieber Herr Dr. Bichler, vielen herzlichen Dank für die heutige Sendung. Das war die Sendung Lebenshilfe, selbstverliebt und großartig mit Dr. Reinhard Bichler. Wie immer können Sie gerne eine CD von dieser Sendung bei unserem Hörerservice bestellen unter der Telefonnummer 01 710 70 72 oder schreiben Sie eine E-Mail an cd.dienst@radiomaria.at. In Kürze finden Sie diese Sendung auch auf unserer Radiothek unter radiomaria.at zum Nachhören und Downloaden. Am Mikrofon Gabi Beindlmeier.